Hi Diana, wir haben hier schon zwei Folgen, die sich mit dem Thema Neurodiversität und Wechseljahre oder Neurodiversität und Lebensmitte befassen. Aber es gibt da, wenn man so will, auch eine Grauzone, in der sich Menschen bewegen, deren innere Struktur oder sagen wir, deren neurologischer Phänotyp weder krankhaft noch diagnostizierbar ist, die aber auch spüren, dass ihre Wahrnehmung der Welt um sie herum in manchen Bereichen so empfindsam ist, dass es ihnen zu schaffen macht. Und dass sie das ganz normale Leben mehr Kraft kostet, als sie es bei anderen beobachten. Und diese Menschen müssen deshalb sehr gut auf ihre Bedürfnisse achten, um nicht ständig im Burnout zu landen. Es ist die Gruppe derer, die sich als hochsensibel bezeichnen. Und heute spreche ich mit Chris Andrews, vormals Gust, über Hochsensibilität. Sie selbst ist davon betroffen und bezeichnet sich als hochsensibel, denn ich glaube, was sie in ihrer Lebensmitte gelernt hat über die Wahrnehmung und Wahrung ihrer eigenen Bedürfnisse, ist für uns alle wichtig und interessant. Also, hör mal rein.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Diese Woche spricht Julia mit
Chris Andrews, die einige von euch vielleicht als Chris Gust kennen. Sie hat nur inzwischen den Namen ihres Mannes angenommen. Chris Andrews ist Künstlerin und hat schon zwei Sachbücher zum Thema Hochsensibilität geschrieben. Als Speakerin und Mental Health Aktivistin setzt sie sich seit Jahren dafür ein, dieses Thema einer breiten Öffentlichkeit näher zu bringen. Nicht nur, weil sie selbst hochsensibel ist, sondern um andere vor den Angst- und Erschöpfungszuständen zu bewahren, in denen sie selbst sich lange befand. Hallo und willkommen.
Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, ich mich auch. Liebe Frau Andrews, wir werden nachher noch ganz ausführlich darüber sprechen, wie sich die Hochsensibilität in Ihrem persönlichen Leben gezeigt hat und wie Sie sie erleben und wie Sie Ihr Leben spätestens seit der Lebensmitte danach ausgerichtet haben und es auch noch immer jeden Tag tun. Aber ich würde gern einmal wirklich beim kleinen Einmaleins anfangen sozusagen, nämlich der Begriffsklärung. Sie haben sich für Ihre Bücher viel mit der Forschung zum Thema auseinandergesetzt. Was ist denn Hochsensibilität und was ist es nicht?
Also es ist im Grunde genommen eine Grundausstattung von Menschen, die im Durchschnitt, sagen wir jetzt mal, 20% der Bevölkerung betrifft. Die Zahlen gehen da ein bisschen auseinander, das ist so ein Mittelwert. Und da geht es darum, dass diese Menschen eine intensivere Reizaufnahme und Reizverarbeitung haben. Und es gibt viele Überschneidungen zu anderen Dingen, wie beispielsweise ADHS oder Autismus-Spektrum-Störungen, aber auch zu allen psychischen Überlastung oder Erkrankungen, die mit einem dysregulierten Nervensystem zu tun haben, wie beispielsweise Angststörungen oder Depression oder posttraumatische Belastungsstörung. Man kann Hochsensibilität als Persönlichkeitsmerkmal nicht diagnostizieren, weil es eben keine Krankheit ist. Wenn es Unsicherheiten gibt, kann man aber alle anderen Felder durch eine medizinische Abklärung, durch ein Ausschlussverfahren tatsächlich untersuchen mit ärztlicher Hilfe und kann für sich dann so immer enger herausfinden, wenn es Zweifel gibt, in welchen Bereich falle ich denn wirklich.
Sie haben gesagt, es wird daran geforscht. Man schätzt dann im Rahmen dieser Forschung ungefähr 20% der Bevölkerung. Wie groß ist denn dieses Forschungsfeld und warum wird da Ihrer Meinung nach daran geforscht?
Also es ist so, dass es Hochsensibilität schon immer gab und erst jetzt ein anderes Bewusstsein für Diversität überhaupt entsteht. Wir entwickeln in unserer Gesellschaft zum Glück langsam eine andere Offenheit dafür, dass wir eben unterschiedlich sind. Und Hochsensibilität wurde bis jetzt hauptsächlich von Elaine Aron vor einigen Jahren erforscht, die selber betroffen ist und als Psychologin meine, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, sie ist Psychologin, und dann eben eigene Studien vorangetrieben hat mit vielen, vielen Menschen. Und darauf basieren auch immer noch die meisten der heutigen Fragenkataloge. Ich weiß aber, dass mittlerweile an vielen Universitäten eben nicht nur im Rahmen der Diversität, sondern speziell zu Hochsensibilität geforscht wird, was sich aber eben schwierig gestaltet, weil in bildgebenden Verfahren können wir mittlerweile zwar dann darstellen, wie Menschen im emotionalen Bereich, im Gehirn beispielsweise kann das dargestellt werden, wenn Menschen da reagieren, aber es ist wahnsinnig schwer, dafür Maßstäbe oder Zahlen zu finden. Also man kann dann sehen, dass das intensiv arbeitet, aber es ist schwer, das einzuteilen. Und trotzdem ist es so, dass sich immer mehr damit beschäftigen, um eben genau herauszufinden, wie können wir das denn eventuell den Menschen leichter machen, herauszufinden, ob sie hochsensibel sind oder nicht.
Das ist ja, wenn ich es richtig verstehe oder bisher recherchiert habe, auch eine Gemeinsamkeit von Autismus und ADS. Es sind letztendlich klinische Diagnoseverfahren, bei denen man dann auch unter Einbeziehung des Umfeldes sozusagen Fragebögen ausfüllt. Unter Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzung und so weiter. Also es ist grundsätzlich ein sehr, sehr schwieriges Feld, mal abgesehen davon, das muss man hier gleich dazu sagen, dass es natürlich unglaublich schwer ist, überhaupt diese Plätze zu bekommen, in
Absolut,
denen diagnostiziert
ja.
wird. Das ist nämlich das Hauptproblem, glaube ich, für ganz, ganz viele. Also diese Wahrnehmung, dass wie so eine Epidemie um sich greift und plötzlich alle irgendwas haben, die zerschellt an der Wirklichkeit, weil es sehr, sehr schwer ist, diese Diagnosen oder überhaupt in dieses Verfahren zu kommen. Das muss man mal einmal hier dazu sagen. Ne?
Ja.
Aber lassen Sie uns nochmal zu den Inhalten bezüglich der Diagnose, also den überlappenden Inhalten, den überlappenden Symptomen und den sich unterscheidenden zurückkehren. Was ist denn zum Beispiel, also viele Menschen, die sich auf dem autistischen Spektrum befinden, berichten ja auch von einer erhöhten Reizoffenheit, also diesem dysregulierten Nervensystem, wo das wird beobachtet. Und genauso Menschen mit ADHS, hatten Sie ja gerade alle schon aufgezählt. Wo liegt denn der Unterschied dann? Also was ist anders zum Beispiel bei Menschen, die in Anführungsstrichen nur hochsensibel sind?
Also man kann nie sagen, dass das alle betrifft. Das erschwert das Ganze natürlich noch sehr. Mhm. Aber ein Beispiel bei ADHS im Vergleich zu Hochsensibilität als Persönlichkeitsmerkmal, vielleicht ganz einfach gegriffen, ist oftmals, dass hochsensible Menschen, die das von Natur aus sind, die können sich prima konzentrieren, wenn sie dann den Rückzug haben, die Ruhemöglichkeit haben. Das gelingt Menschen mit ADHS trotzdem nicht unbedingt, also sich dann zu fokussieren. Das ist ein Unterschied, von dem ich sehr oft höre. Und bei Autismus-Spektrum-Störung ist es, soweit ich weiß, oftmals so, dass das Einfühlungsvermögen, das in andere hineinversetzen, sich halt sehr unterscheidet. Also das heißt nicht, dass die irgendwie überhaupt keine Empathie haben, aber es ist ein Unterschied zu der Hochsensibilität, die eben als Persönlichkeitsmerkmal verortet wird.
Ja, plus Enthusiasmen, also dieses sich dann sehr in so ein Thema reinfräsen. Ne? Mit Diagnosen ist es ja so eine Sache. Viele, die jetzt wirklich diagnostiziert sind auf die Dinge, über die wir hier gerade gesprochen haben, die berichten durchaus von einer großen Erleichterung, wenn sie eine handfeste Diagnose in den Händen halten. Aber natürlich kann das auch ambivalente Gefühle auslösen, kann ich mir vorstellen, die eigene, wenn man so will, Andersartigkeit nun per Brief und Siegel bescheinigt zu bekommen. Ich frage mich jetzt in Bezug auf Hochsensibilität, wie ist es denn, wenn man eben keine Diagnose bekommen kann oder zu erwarten hat, weil man in Anführungsstrichen nur anders fühlt und die Welt anders wahrnimmt? Wie war das für Sie persönlich?
Also Menschen, die erst spät erfahren, dass sie hochsensibel sind, die durchlaufen mehrere Phasen der Verarbeitung, sage ich mal. Also es ist für viele, für mich eingeschlossen, eine wahnsinnig große Erleichterung, überhaupt festzustellen, es gibt da etwas, von dem ich bisher nichts wusste oder womit ich mich nicht so intensiv beschäftigt habe, und ich bin nicht in irgendeiner Form falsch, sondern ich darf so sein, wie ich bin. Und ich habe dann in vielen Fällen eben, trifft es zu, dass wir viel Pech gehabt haben mit unserer Sozialisierung, weil da überhaupt nicht auf unsere Bedürfnisse Rücksicht genommen wurde und wir die entsprechenden Folgen tragen müssen. Also es ist ja in den meisten Fällen wirklich eine riesengroße Erleichterung, aber wir haben dann auch andere Sachen zu verarbeiten. Zum Beispiel trauern wir um all das, was hätte sein können, wenn wir das früher gewusst hätten. Wir werden auch an vielen Stellen wütend, weil die Menschen, die das eigentlich uns anders hätten beibringen sollen oder uns anders spiegeln sollen, dass unsere Gefühle okay sind, das sind meistens die direkten Bezugspersonen, die Eltern oder eben auch die ersten im Kindergarten, Erzieherinnen, Erzieher, wie auch immer. Wenn all diese Menschen uns im Grunde genommen so sozialisiert und erzogen haben, als wären wir normalsensibel, dann legt das Grundsteine für uns, die später wirklich viel Arbeit brauchen, um dann den Weg zu sich selbst zu finden. Aber unterm Strich ist es trotzdem so, auch wenn dann so verschiedene Phasen und Gefühle in uns noch auffallen, dass man endlich nicht mehr das Gefühl hat, falsch zu sein. Und das ist eine riesengroße Erleichterung. Und es ist so, dass man ja über Tests, die, was ich vorhin schon sagte, meistens auf diesen Studien von der Elaine Aron beruhen, man bekommt sehr schnell ein Gefühl dafür, ob man dazugehört oder nicht. Natürlich muss man immer aufpassen, das ist dieser sogenannte Barnum-Effekt wie bei Horoskopen, dass man nicht nur, weil man sich in so eine Richtung bewegt, alles auf sich überträgt. Aber ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der das ernsthaft recherchiert, der dann sich da in so etwas einordnet, einfach nur um sich wichtig zu machen. Also dafür ist es auch zu anstrengend, dieses Leben so zu führen, sondern die Menschen suchen dann nach Erklärungen und finden dann immer mehr heraus, wie sie damit umgehen können, was das alles bedeutet, was es auch rückwirkend bedeutet. Und nur wenn dabei Zweifel auftreten, wie bei den ganzen Gebieten, wo es eben so viele Überschneidungen gibt, fangen die Leute dann eigentlich auch, weil sie auch da wieder automatisch drüber stolpern, an, auch in diese Richtung zu recherchieren und stellen dann sehr schnell fest, online kann man, wie Sie schon sagten, es gibt sehr wenige oder sehr schwierige Wege, um das dann diagnostizieren zu lassen, weil einfach die Plätze so spärlich gesät sind. Mm. Aber man kann für sich ein Gefühl bekommen, wenn man sich darüber informiert, über Autismus, über ADHS, auch über Angststörungen oder so. Wo gehöre ich denn rein und wo nicht? Natürlich muss man da sehr ehrlich mit sich selbst sein. Man kann dann auch wirklich gut mit dem eigenen Hausarzt oder der Hausärztin schon mal reden, die dann nochmal eine andere Perspektive haben. Man kann sich therapeutische Hilfe holen, um Klarheit für sich zu gewinnen. Also es ist auch immer wieder so, dass Menschen, die hochsensibel sind, falsch diagnostiziert werden, weil ihnen dann gesagt wird, sie hätten eine Angststörung oder sie hätten eine Depression und irgendwann später finden sie dann heraus oder haben das Glück, an die richtige Therapeutin oder den richtigen Therapeuten zu gelangen, die dann sagen, ja, aber hast du dich schon mal mit Hochsensibilität beschäftigt?
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Unter simon.link/meno oder in der App können Meno an mich-Hörerinnen jetzt als Neukundinnen bis zum 6. Juli 2026 den Gutscheincode MENO10 eingeben und bekommen dann für 6 Monate monatlich 10 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Und es ist zum Beispiel überhaupt nicht verwunderlich, dass ganz viele Menschen, die hochsensibel sind, später dann eben ein höheres Risiko haben, an solchen Erkrankungen, Störungen, wie auch immer man das nun nennen will, Überlastungen nenne ich es am liebsten, dann wirklich damit zu tun zu haben, weil ihr Leben bis dahin wirklich eine Ansammlung von traumatischen Erlebnissen, kleinere, größere ist, die dann dazu führen, dass wir irgendwann komplett überlastet sind. Da ist dann manchmal so die Frage, was war denn zuerst da? Jedenfalls gibt es auch viele Therapeuten und Therapeutinnen, die da sehr gut mittlerweile aufgestellt sind und zumindest dieses Thema auch dann ansprechen.
Wie erklären Sie sich, wir haben ja auch ein Vorgespräch geführt, wo Sie gesagt haben, ja, erstmal war da schon so ein Widerstand, Sie wollten das erstmal nicht sein. Und da frage ich mich, wie viel hatte dieser Impuls zu tun, eben mit dem, was Sie bisher erlebt hatten? Also dieses, ach herrje, jetzt bin ich auch noch hochsensibel, ja? Also ist das so eine Impulsantwort auf das Feedback der Umwelt auch gewesen in gewisser
Absolut.
Weise?
Absolut. Ja, absolut. Also diese ganzen Mythen und Vorurteile, die es in unserer Gesellschaft zu diversen Themen und eben auch zu Hochsensibilität gibt, das ist ja etwas, womit wir auch groß werden. Das heißt, solange wir nicht wissen, was ist Hochsensibilität genau und ich gehöre dazu und es ist okay, so zu sein, übernehmen wir ja diese ganzen Glaubenssätze, was unsere Gefühle angeht, wenn uns dann immer gesagt wird, du bist zu sensibel oder stell dich mal nicht so an oder aus allem musst du immer so ein Drama machen oder lass doch mal 5 Grade sein und wir können das nicht. Wir sind anders gestrickt und lernen dann aber, meine Gefühle sind zu viel, ich bin falsch, ich darf so nicht sein. Diese Widerstandshaltung der Gesellschaft oder vieler Menschen gegenüber von hochsensiblen Menschen oder Hochsensibilität ist ja oft eine Art Unsicherheit, weil sie sich eben selber nicht hineinversetzen können, weil sie anders fühlen. Und grundsätzlich ist es ja auch verständlich, das ist ja auch schwer zu erklären, wenn man etwas nicht selber erleben kann, wie man dann dafür ein Verständnis entwickeln soll. Aber es geht, also das funktioniert auch. Aber ein großer Widerstand in diesem anzuerkennen, dass man selber dazugehört, ist eben beeinflusst dadurch, dass es so viele Vorurteile gibt. Und wenn man sein ganzes Leben eigentlich immer schon das Gefühl hatte, man ist so wie so eine Außerirdische oder wie ein Sonderling, wenn man in irgendeiner Form mit anderen Menschen zusammen ist, dann möchte man nicht auch noch schriftlich haben, dass man, genau, ja, dass man das wirklich ist.
Also, ja, so. Ja, aber es ist eben interessant, weil offenbar gibt es dann eben ein Leben lang, so war das ja auch bei Ihnen, durchaus das Gefühl, irgendwas ist hier anders. Nur, dass man es wegdrückt, weil man denkt, naja, der Schuh muss passend gemacht werden. Ich muss da irgendwie reinpassen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese negative Rückmeldung vielleicht auch von Menschen erfolgt, die das vielleicht auch spüren, aber es eben auch nicht sein wollen. Ja, also die,
gut möglich, ja. Ja,
die sich das nicht gestatten, diese Form der Sensibilität. Und ich würde gerne noch einmal ein bisschen darüber sprechen, wie äußert sie sich denn? Für Sie?
Naja, das ist etwas, wo ich Zeit meines Lebens immer schon festgestellt habe, dass ich beispielsweise ganz andere Schlussfolgerungen ziehe als andere Menschen und dann mit großen Augen angeguckt werde. Ich habe sehr oft erlebt, dass Menschen dann fast, also man sagt es übertrieben, dass hochsensible Menschen die Zukunft voraussagen können. Das ist natürlich nicht in der Form so, aber wir sammeln so viele Informationen und setzen die in eine logische Verbindung zueinander, dass wir ganz oft Situationen haben, wo wir wissen, was als nächstes passiert, wenn wir die Menschen in unserem Umfeld gut genug kennen, wenn wir genug Erfahrungen gesammelt haben. Mit so etwas beispielsweise sind wir ganz vielen Menschen unheimlich. Und das wird uns dann auch so rübergebracht, gespiegelt. Dann ist es so, dass dieses wirklich zu sensibel sein, auf Sachen so intensiv zu reagieren, das macht insofern auch etwas mit uns, dass es uns schneller erschöpft. Also wir haben, wenn wir hochsensibel sind und diese Reizfilter uns nicht davor schützen, zu viele Reize aufzunehmen, wie sie das bei normalsensiblen Menschen tun, dann kommen wir in Situationen mit vielen Menschen oder mit Veränderungen und es prasseln so viele Reize, Gerüche, Sachen, die wir sehen, die wir hören, was wir vielleicht noch irgendwie an Geschmack im Mund haben oder so auf uns ein. Und es öffnet sich ein Tab nach dem anderen in dieser Situation in unserem Gehirn. Und wir kennen das alle von Computern. Irgendwann ist Ende. Irgendwann braucht der Rechner zu lange und wir tun dann gut daran, diesen Rechner wirklich in Ruhe zu lassen. Dann arbeitet sich ein Tab nach dem anderen ab und dann läuft es wieder. Ja. Und wenn man das aber nicht weiß, dann ist das wahnsinnig überfordernd im Alltag.
Ja, beziehungsweise dann reagiert man auch mit dem falschen Mittel, ne? Kann ich mir vorstellen. Also wenn ich jemand bin, den soziale Begegnungen wahnsinnig erschöpfen und dann sagen alle, Mensch, du musst mal unter Leute kommen, sonst kommst du schlecht drauf, dann ist es definitiv die falsche Antwort. Und deswegen kann ich mir vorstellen, ist eben dieses Wissen darum, was ist mit mir los, auch wirklich so entscheidend.
Ne? Absolut. Und wenn man das erstmal weiß, dann kann man das auch entsprechend für sich dosieren. Es ist ja nicht so, dass wir eine Sonderbehandlung wollen oder dass wir am normalen Leben nicht teilhaben wollen. Im Gegenteil. Ich bin überzeugt davon, dass ganz, ganz viele hochsensible Menschen, egal welche Ursache ihre Hochsensibilität denn nun hat, liebend gern an so mancher Veranstaltung teilnehmen würden, wenn sie nicht schon von vornherein wüssten, dass sie dann wieder blöd angeguckt werden, weil sie, keine Ahnung, keinen Alkohol trinken oder weil sie früher nach Hause gehen oder. Also es gibt ganz viele verschiedene Szenarien. Und wenn die Menschen dann einfach nur die anderen so lassen würden, wie sie sind, dann würden die da bestimmt auch gerne hingehen.
Es gibt ja dieses, beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, das wir auch verlinken werden in den Shownotes, How We Feel, auch verschiedene Bereiche der Hochsensibilität. Also das eine ist emotional, was gibt es noch?
Naja, emotional und geistige und kognitive, das hat dann alles was damit zu tun, dass Menschen in verschiedenen Sinnesbereichen wirklich sehr intensiv fühlen können. Also bei dem einen mag sich das besonders auszeichnen, der nimmt die feinsten Nuancen irgendwelcher Gerüche schon wahr und hat dann Schwierigkeiten, wenn das Gerüche sind, die nicht so schön sind oder die mit irgendetwas Negativem verknüpft sind, dass das überfordernd sein kann. Andere Menschen nehmen akustische Reize ganz intensiv wahr. Das kann bis dahin gehen, dass sie dann wirklich das als schmerzhaft empfinden, wenn sie Geräusche empfinden, wenn die zu plötzlich kommen oder wenn die sehr laut sind oder sehr schrill sind. Das ist eben einfach nur unterschiedlich, in welchem Bereich das vielleicht am intensivsten ist.
Ja, wobei man sagen muss, das ist eben genau das Feld, glaube ich, in dieser unglaublichen Reizoffenheit, wo sich ADS, ADHS und Autismus-Spektrum, glaube ich, sehr, sehr nah sind. Mhm. Ne? Dass diese Dysregulierung der Reizoffenheit, das ist, glaube ich, etwas, was in diesen Bereichen jeweils sehr stark auftritt. Ich habe ja nun gesagt, Sie sind jetzt in der Lebensmitte, deswegen sind Sie hier auch bei uns und haben also eine Wegstrecke zurückgelegt. Sie haben irgendwann erfahren, es gibt sowas wie Hochsensibilität, haben angefangen, sich damit zu beschäftigen. Und was machen Sie heute anders?
Also ich habe das ja erst, ich bin jetzt 52 und ich habe das mit über 40 erfahren, als ich mich aus meiner Angststörung rausgearbeitet habe und habe auf diesem Weg natürlich schon ganz viel auch dazu erfahren, was ist Resilienz? Was kann ich tun, um meine mentale Widerstandsfähigkeit zu stärken? Was sind überhaupt die Basics für uns Menschen, an denen wir auch selber drehen können, auch außerhalb von Therapien oder so, wo wir in unserem Alltag wirklich Einfluss drauf haben. Und es wird so oft belächelt, aber es beginnt mit unserer Ernährung und mit unserem Schlaf, mit der ausreichenden Bewegung, aber auch mit unseren sozialen Kontakten, auch für Hochsensible. Und das sind alles so Stellschrauben, wo wir wirklich Einfluss darauf haben, wie geht es mir? Und als hochsensible Frau, die, ich würde jetzt mal sagen, mit drei Kindern, die großzuziehen, dann auch irgendwann wirklich an ihrem Limit war, war das auch etwas, was für mich ganz gewinnbringend für mein Leben war, solche Sachen dann noch mehr in den Fokus für mich zu stellen. Mhm. Ob das nun auch ist, so eine Yoga-Routine oder was auch immer man möchte, für sich zu etablieren. Also wirklich haltgebende Strukturen zu schaffen und sich ein Leben aufzubauen, in dem man die eigenen Bedürfnisse auch nicht nur kennt, sondern sich auch dafür einsetzt. Das ist oftmals herausfordernd, wenn es dann noch um eine Partnerschaft geht. In meinem Fall waren dann die Kinder, wie gesagt, irgendwann Flügge. Aber auch mit Kindern habe ich damals angefangen, dann mir Auszeiten zu nehmen oder eben auch Regeln aufzustellen, die dann auch für alle galten. Also im Grunde genommen ist es bedürfnisorientiert zu leben. Ne? Also, und das bedeutet niemals, dass es nur um die Bedürfnisse von einer Person geht, sondern es geht um alle Bedürfnisse von den Menschen, die miteinander in irgendeiner Form zusammenleben oder in Freundschaften oder so sind. Es bedarf natürlich auch Kompromissen. Natürlich, aber ganz wichtig ist, sich selber so gut kennenzulernen, dass man weiß, wo sind meine Grenzen und dass man dann ein Selbstbewusstsein und ein Selbstwertgefühl für sich entwickelt, wo ich dann auch sage, hey, ich habe Lust zu diesen Veranstaltungen und ich habe Lust, da zu sprechen, gerade in meiner Öffentlichkeitsarbeit. Aber ich weiß dann eben auch, ich bin die, die dann nicht unbedingt noch bis um zwei da irgendwo an der Bar ist, sondern ich gehe dann auch zu einer Zeit, wo ich spüre, mein Limit ist erreicht und ich weiß auch ganz genau, selbst wenn ich mal da drüber schieße, weil ich als Hans Dampf in allen Gassen für das, was ich tue, wirklich brenne, wenn ich dann im Umkehrschluss hinterher weiß, ich habe dann keine Termine am nächsten Tag und bin in der Natur und kann mich wieder mit mir selber verbinden. Ich habe mittlerweile eben durch diese ganze Lebensführung eine Balance für mich gefunden. Da darf es Ausschläge nach oben und unten geben, aber ich pendel mich immer wieder ein. Und dadurch kann ich natürlich sehr viel gelassener auch den ganzen Herausforderungen vom Alltag gegenübertreten.
Ja, ich kann mir vorstellen, Sie haben das gerade erwähnt mit den Kindern, dass das natürlich so ein Punkt ist. Das können dann genauso gut Eltern sein, die man pflegt oder Freunde oder eine Partnerschaft, die man ja liebt und wo man dann natürlich auch nicht immer sozusagen in Anführungsstrichen wohlgemerkt der Spaßverderber sein will. Oder natürlich gern nochmal in den Arm nehmen, obwohl man eigentlich gar nicht mehr in den Arm nehmen möchte, zum Beispiel. Dass es da eben so besonders schwer ist. Inwieweit haben Sie da für sich auch einen Weg gefunden, das vielleicht als so eine Art Vorbildfunktion für sich zu sehen, wie Sie das Ihren Kindern beibringen? Hat das geholfen, hätte das geholfen, so eine Herangehensweise? Ich mache denen vor, man darf Nein sagen?
Das habe ich intuitiv auch an ganz vielen Stellen getan. Also ich konnte mir vieles nicht erklären und habe es hinterher verstanden, dass das alles mit meiner Hochsensibilität zusammenhing. Ich habe ganz viel in der Erziehung meiner Kinder anders gemacht als andere, habe mich dabei ganz schlecht gefühlt, weil ich nicht das so gemacht habe wie die anderen.
Aber ein Beispiel bitte.
Gestaltung von Freizeit beispielsweise. Ich habe bei meinen Kindern auch gemerkt, wie sie ticken und habe immer dafür gesorgt, dass sie sich zwischendurch auch mal langweilen dürfen, also beziehungsweise diese Zeit für sich haben, um zu schauen, wie kann ich mich wieder regulieren. Ich habe darauf geachtet, dass ihr Terminkalender da, wo er flexibel zu gestalten war, auch wirklich freie Zeiten hatte. Ich habe vorgelebt, wie es ist, dass man die Natur oder eben auch ruhige Tätigkeiten nutzen kann, um sich wieder zu regulieren. Nur wusste ich damals noch nicht, warum ich das so mache. Auch die Gestaltung von Kindergeburtstagen oder so, da war es immer wichtig zu gucken, um welches Kind handelt es sich denn jetzt gerade, weil wenn es für den einen irgendwie das Indoor-Spiele-Center war, was ich selber dann als Hölle erlebt habe.
Allerdings, aber dann, ja, da erinnere ich mich noch sehr gut dran, habe ich mir auch irgendwann geweigert, ja.
Für ein anderes meiner Kinder war es dann wirklich die Schnitzeljagd, wo dann alles prima war und wo die Bedürfnisse dann eben mit dem übereinstimmten, was dann da als Geburtstag geboten wurde und in der Summe nachher alles passte, auch für die Gäste, die dann eingeladen waren. Ja. Das ist ja dann das viel größere Thema, wenn es eben auch in dem Alter noch kein Bewusstsein dafür gibt und eigentlich alle sich immer übertrumpfen wollen in dieser Gesellschaft, was ja ganz fürchterlich ist. Aber es ist nun mal so und sich da aktiv gegen zu wehren, das war eben auch so ein Teil, wo ich immer gesagt habe, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte euch auch andere Werte vermitteln. Da war ich bestimmt anstrengend, mit Sicherheit, auch mit Regularien, was irgendwelche Online-Zeiten und so angeht. Aber mittlerweile bekomme ich eben auch von meinen Kindern gesagt, sie sind froh, dass ich es so gemacht habe. Also ich war deswegen auch nicht perfekt, um Gottes Willen. Nicht, dass das hier so irgendwie rüberkommt. Wir machen alle Fehler, aber wenn wir sie aus Liebe machen und dann bereit sind, mit unseren Kindern wirklich auch offen darüber zu reden, dass die auch das Vertrauen haben, sie können sich mit allem an uns wenden und können dann auch sagen, Mensch, da habe ich mich blöd bei gefühlt oder so, das dann eben auch zu sehen. Ich glaube, dann können wir gar nicht so viel falsch machen. Und vieles habe ich automatisch, wie gesagt, gemacht. Und bei einigen Sachen habe ich mich aber auch verbogen und habe mich immer unwahrscheinlich gewundert, warum mich das so anstrengt, was andere so toll finden mit irgendwelchen Schulfesten oder so. Oder wenn man da irgendwo dann auch sich gemeldet hat, um zu helfen, Elternsprecherin und dann die ganzen Anrufe, die dann kamen oder so. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es anders aufziehen können. So habe ich mich durch ganz vieles immer durchgebissen. Wir Frauen neigen ja dazu, wirklich immer zu funktionieren und unfassbar hohe Ansprüche an uns selber zu haben und uns gar keine Pause zu gönnen. Und
ja, aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Entschuldigung, wenn Sie unterbreche, aber so dieses Schule oder Engagement oder ne, was immer es ist, wenn man merkt, die eigenen Ressourcen reichen eigentlich nur, diese Familie auf die Reihe zu kriegen und eben nicht noch nebenbei fürs Bürgermeisterinnenamt zu kandidieren. Das ist ja häufig eine Folge, ne? Es ist einfach weniger Kapazität da und das bedeutet, ich muss sehr genau auswählen, wo gebe ich sie hin. Wo fahre ich dann vielleicht nicht zu einer Freundin, die 500 Kilometer entfernt ihren Geburtstag feiern möchte, weil ich es einfach nicht hinkriege. Mhm. Und das ist dann der Punkt, wo es wahrscheinlich schon dann manchmal schmerzhaft ist im Miteinander. Ne? Also ich habe im persönlichen Umfeld auch mit dem Thema Neurodivergenz zu tun und ich weiß deshalb, dass sie eben auch für das Umfeld durchaus anstrengend sein kann. Ja, also nehmen wir ein Beispiel. Sie haben eine Kollegin, die hat ADHS, vergisst ständig die Termine, kann die Fristen nicht einhalten oder eine Freundin, die Geburtstage vergisst, einen damit verletzt oder impulsiv reagiert. Wie gehen Sie damit um, diese Balance zu halten zwischen, haben Sie ja nicht, aber dieses als anstrengend gelten, aber es ist für Sie selber wichtig, und da zu sagen, okay, aber ich merke aber auch, es ist eben auch für andere anstrengend, wie ich vielleicht fühle. Wie kriegen Sie da die Balance hin? Wie lösen Sie das?
Also für mich persönlich ist es immer wichtig, offen zu kommunizieren. Und ich habe selber auch eine Freundin mit ADHS. Also wir haben dann die unterschiedlichen Struggle, teilweise Gemeinsamkeiten, wo wir dann aneinander geraten. Und es ist immer wichtig, sich auch zu versuchen, mit dem Thema des anderen zu beschäftigen. Das heißt, herauszufinden, was bedeutet das denn für diesen Menschen? Also wir können uns ja nicht anmaßen, oder ich wünschte, viel weniger Menschen würden sich anmaßen, mit ihrer eigenen kleinen Realitätsinsel andere zu beurteilen. Mhm. Wenn wir Menschen lieben, liebhaben, wertschätzen, dann schätzen wir sie eigentlich als die Menschen, die sie sind. Und wenn das bestimmte Eigenschaften beinhaltet, die für uns anstrengend sind, dann kann man da hoffentlich das ein oder andere Mal wirklich drüber wegsehen. Man darf auch mal sagen, Mensch, finde ich schade jetzt oder das hat mich enttäuscht, wenn man da irgendwie was verbaselt hat. Aber man sollte offen drüber sprechen, um dann gleich zu vermeiden, dass sich da irgendetwas aufbauscht, was man irgendwann nicht mehr gelöst bekommt. Und in der Regel habe ich die Erfahrung gemacht, ich habe ja nun auch viele Frauen in meinen Coachings, dass das so ist, dass wenn ich die Menschen in meinem Umfeld, die mir wichtig sind, mitnehme, wenn ich denen sage, wie gestaltet sich diese Situation für mich und warum fange ich jetzt überhaupt an, als Frau in den mittleren Jahren, sage ich mal, als Queenagerin über andere Grenzen zu setzen, als ich das vorher gemacht habe, nur weil ich mich auf einmal anders kennenlerne. Das ist natürlich auch anstrengend für die Menschen in meinem Umfeld, weil das war ja so herrlich bequem vorher, wenn die dann irgendwie alles so gemacht haben, wie es für alle richtig war. Wenn ich dann aber sage, ich würde mich gerne daraus befreien, weil mich belastet das und ich möchte lernen, dass meine Bedürfnisse genauso wichtig sind wie eure, und dass wir da irgendwie Mittelwege finden, so dass wir alle fein damit sind. Das bedeutet, was ich vorhin schon sagte, immer mal Kompromisse zu machen. Manchmal bedeutet das, dass man selber ein bisschen mehr reinstecken muss, als man eigentlich gerade zur Verfügung hat. Auf der anderen Seite bedeutet es dann aber eben auch mehr Rücksichtnahme. Und meiner Erfahrung nach sind Menschen, denen wir wichtig sind, denen ist auch wichtig, was sie mit uns machen oder was ihr Verhalten mit uns macht. Und wenn eine Freundin sich wünscht, dass man zum Geburtstag kommt, man selber aber dann offen sagt, pass auf, ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns nächste Woche zu zweit zum Essen treffen, aber ich habe im Moment keine Kapazität für deine Feier, dann ist eine wirkliche Freundin vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber sie wird Verständnis haben.
Ja.
Ne? Also diese Enttäuschung, die darf man diesen Menschen nicht absprechen. Wenn die sich darauf gefreut hat, dann ist das verständlich, dass die das dann schade findet. Aber sie wird einem deswegen nicht böse sein.
Genau, weil man gut miteinander im Austausch ist. Ne? Sie haben von Ihrer Angststörung selbst gesprochen. Inwiefern würden Sie sagen, dass diese Symptome, die man dann zeigen kann, wenn man das lange nicht weiß und sozusagen immer gegen den eigenen Biorhythmus anlebt oder die eigene Empfindsamkeit anlebt, die wegdrückt, inwiefern könnte man sagen, dass die Reaktion, die der Körper sich dann wählt, ja, was immer es ist, vielleicht sogar fast eine intelligente Reaktion ist?
Oh, das sehe ich absolut so. Also ich bin überzeugt davon, dass unser Körper uns schon ganz, ganz früh Signale schickt. Wir kennen alle dieses mulmige Gefühl, wenn irgendeine Situation eigentlich nicht für uns passt und wir trotzdem gute Miene machen. Wir kennen alle die Situation, wo uns jemand um Hilfe bittet und wir Ja sagen, obwohl wir eigentlich keine Kapazität haben. Wir spüren das. Wir haben ein Kloß im Hals oder wir spüren ein enge Gefühl in der Brust. Unser Körper schickt uns ständig irgendwelche Signale und wir sind in der Regel ganz, ganz groß da drin, die wegzudrücken, das zu unterdrücken, weiter so zu funktionieren, wie wir denken, dass es von uns erwartet wird, weil wir alle im Grunde genommen ja nur dazugehören wollen. Wir wollen nicht abgelehnt werden. Wir wollen, dass andere uns mögen und dass sie uns gerne in ihrer Nähe haben und machen dafür oftmals Dinge, die über unsere eigene Kraft hinausgehen oder die eigentlich gar nicht uns entsprechen. Wenn man so in seiner eigenen Vita zurückblickt, hat man unzähliger solcher Situationen. Und in der Summe sorgt es dann irgendwann dafür, dass unsere Seele, ich sage es jetzt mal so, nicht mehr nur flüstert, sondern anfängt zu schreien. Also wenn immer wieder ignoriert wurde, dass man sich erschöpft fühlt und trotzdem weitermacht, wenn immer wieder ein mulmiges Gefühl in einer zwischenmenschlichen Beziehung da war und man bleibt da trotzdem und hinterfragt es gar nicht weiter für sich oder so, dann summiert sich das alles irgendwann so auf, dass der Körper, die Seele zu drastischeren Mitteln greift. Bei vielen ist es dann auf einmal die anscheinend erste Panikattacke aus heiterem Himmel und sie ist es halt nicht. Sie ist nicht aus heiterem Himmel. In der Regel ist ganz, ganz viel vorher passiert.
Ja, oder solche Dinge wie Burnout, ne?
Ja.
Also, wo man dann irgendwie denkt, oh Gott, jetzt hat sozusagen der Körper versagt. In Wahrheit hat er sozusagen sehr intelligent reagiert und gesagt, wenn du jetzt nicht Pause machst, mache ich halt. Dann ist halt jetzt Feierabend.
Genau so.
Oder eben sowas wie eine Angststörung, ne? Also das, was ja dann häufig auch eine Fehldiagnose sein kann bei Hochsensibilität oder auch bei Autismus-Spektrum. Aber es kann eben auch häufig eine Folge sein, ne? Wenn ich sozusagen die Diagnose eben nicht habe und dann ständig irgendwie in die falsche Richtung renne oder versuche, das irgendwie, sag ich mal, mit den falschen Mitteln zu bekämpfen, in Anführungsstrichen.
Ja, da kommt auch hinzu, wir haben ja auch in Bezug auf die Medizin als Frauen, als wenn ich jetzt sage Gendermedizin, dann wissen viele schon Bescheid, wir werden ja oftmals mit den Maßstäben von Männern gemessen, weil die Medizin da noch großen Nachholbedarf hat, wirklich dann auch auf die Unterschiede von Männern und Frauen einzugehen. Und genauso ist es auch von normalsensiblen zu hochsensiblen Menschen. Also eine hochsensible Person wird viel eher mal ein Überlastungsgefühl haben oder wirklich erschöpft sein, wird Stresssymptome zeigen, einfach nur, weil es in ihrem Leben zu viel war. Das wird sich viel früher zeigen als bei jemandem, der eben als normalsensibler Mensch durch die Welt geht. Und es ist ganz, ganz oft so, dass hochsensible Menschen dann eben auch bei medizinischem Personal wirklich nicht ernst genommen werden. Und ich habe so viele Erfahrungen gemacht, wo ich zum Arzt gegangen bin und gesagt habe, da ist was. Nein, das kann nicht sein. Das kann auch gar nicht sein, dass sie das spüren.
Ja, oder das Medikament wirkt bei mir anders, ne?
Ja, genau. Und wenn all sowas nicht ernst genommen wird, dann ist das ja auch kein Wunder, dass sich dann Dinge entwickeln können, die, wenn man am Anfang richtig hingeschaut hätte und gemerkt hätte, Mensch, diese Person ist hochsensibel, die ist jetzt überlastet, die muss jetzt schon mal gucken, was sie selber tun kann, um eben wieder in einen anderen Entlastungszustand zu kommen, dann könnte man vermeiden, dass sich das immer weiter aufbaut, bis es nachher eben zu einem Burnout oder zu einer Depression oder zu einer Angststörung oder so führt. Also da kann man ganz viel tun.
Wir sprachen ja am Anfang auch über die Zahlen, ne, die sozusagen in der Forschung rumgeistert, bis zu 20% der Bevölkerung. Das ist natürlich immer noch ein Riesenteil der Bevölkerung, die das nicht für sich beanspruchen, nicht fühlen, wie auch immer. Wie erklären Sie sich aber dennoch, das ist ja nicht so wenig, also 20% der Bevölkerung ist ja schon mal was, dass trotzdem die Welt so ausgerichtet ist, wie sie ist, plus der Tatsache, dass, glaube ich, viele Menschen, die sich auch als normalsensibel bezeichnen würden, merken, oh, jetzt komme ich irgendwie, jetzt wird es mir hier zu bunt in der Realität, in der wir uns befinden. Wie erklären Sie sich, dass die Welt so gebaut ist?
Also ich denke, dass das eine ganz wundervolle Mischung eigentlich ist. Wenn man sich mit dem Thema Hochsensibilität intensiver beschäftigt, dann stellt man eben auch fest, dass es das immer schon gab. Es gibt auch heute noch im asiatischen Raum Kulturen, die das sehr viel mehr wertschätzen, wenn Menschen so feinfühlig sind und wenn die so feine Nuancen in Veränderungen, in Stimmung und so schon wahrnehmen. Das sind oftmals diejenigen, die dann als Weise, als Beratende oder so aufgesucht werden. Und ich glaube auch, dass das auch früher schon so war, dass die Leute nach ihren Fähigkeiten einfach Rollen übernommen haben in einer Gemeinschaft, sodass jemand, der hochsensibel ist, mit Sicherheit auch oftmals dafür gesorgt hat, früher die Leute davor zu schützen, dass sie sich irgendwie an irgendeinem Lebensmittel den Magen verdorben haben. Einfach, weil die sehr viel schneller spüren, wenn etwas nicht genießbar ist, wenn etwas schon kippt, sage ich mal so, von der, dass die Haltbarkeit überschritten ist oder so. Da gibt es ganz viele verschiedene Bereiche, wo das eben eine Bereicherung für die Gesellschaft ist. Trotzdem ist es normal, meiner Meinung nach, dass eine Gesellschaft sich nach den mehrheitlichen Ansprüchen ausrichtet. Mhm. Also, dass das etwas ist, wo man sagt, so, das ist unser Normal, in Anführungsstrichen, und danach richtet sich, wie wir mit Beleuchtung umgehen in Geschäften oder wie unser mit Alltag Musik insgesamt aussieht.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist es allerhöchste Zeit zu registrieren und anzuerkennen, dass das eben trotzdem nicht auf alle zutrifft und dass wir zumindest diesen Minderheiten die Möglichkeit geben, normal und so zu leben, wie sie eben sind.
Ja, beziehungsweise eben auch, dass die Minderheiten, also in Anführungsstrichen Minderheiten, das Wort mag ich da gar nicht in dem Zusammenhang, aber sich selber die Erlaubnis geben, sich dann zu schützen. Das ist ja, glaube ich, häufig das, was am schwierigsten ist, ne? Weil sie sagen, genau richtig sagen, man will dazugehören, man will jetzt nicht immer die Nervige und, keine Ahnung, Anstrengende sein. Und dass das eigentlich so erstmal der erste Schritt ist, neben dem Wunsch, dass die Umwelt sich anpassen möge vielleicht, ist diese innere Erlaubnis, sich zu sagen, okay, aber wenn die Welt so ist, dann muss ich halt, weiß ich nicht, 2 Tage ins Homeoffice oder keine Ahnung, früher von der Party gehen, was immer es ist, um sich zu schützen.
Ja, das ist ganz wichtig und mittlerweile machen das zum Glück auch mehr, weil Stück für Stück ein anderes Bewusstsein entsteht und das ist ja das, wo jetzt auch unser Gespräch hier wirklich dazu beiträgt, eine andere Offenheit auch wirklich herzustellen, eine andere Neugierde, wie sieht es in meinem Gegenüber aus, weil eben nicht alle gleich sind. Es bräuchte diesen Begriff auch gar nicht, Hochsensibilität oder Diversität oder was weiß ich nicht was, wenn wir Menschen einfach so lassen würden, wie sie sind, wenn wir dahin kommen, dass wir wissen, wir sind vielfältig, wir sind unterschiedlich und wir haben unterschiedliche Stärken und Schwächen, aber nichts davon muss man irgendwie ab- oder aufwerten. Dann würde unsere Gesellschaft ja schon ganz anders miteinander umgehen.
Ja, ich glaube, es ist so ähnlich wie mit der Kindererziehung, diese Grundannahme, einem Kind gegenüber zu haben, es möchte eigentlich kooperieren, es möchte eigentlich mitmachen und lieber zu fragen, so, was hindert es daran oder was braucht es, damit es das kann?
Ja.
Also wenn ich mit diesem Vertrauensvorschuss auf den anderen zugehe, da ist jemand, der möchte total gerne arbeiten, aber welche Bedingungen braucht er, damit es funktioniert? Das ist natürlich schon mal ein ganz anderer Ansatz, als zu sagen, so, oh, jetzt sie schon wieder, ne? Jetzt,
ja.
die drückt sich nur oder was immer es ist. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das was ist, was bei ganz vielen Anklang findet, die uns jetzt zuhören. Ich will noch eine Sache fragen. Dieser Umstand, dass Sie damit nach draußen gegangen sind, dass Sie angefangen haben, darüber zu sprechen. Was löst es bei Ihnen aus, wenn andere zu Ihnen sagen, ah du, das kenne ich auch, ich bin auch manchmal erschöpft?
Ach, das ist ähnlich wie auf Ausstellungen von mir, wo dann jemand sagt, oh, ich mal auch. Das ist etwas, wo ich dann mittlerweile kann ich da wirklich milde drüber lächeln, weil im Grunde genommen ist es oftmals ein Versuch, Kommunikation herzustellen, also eine Ebene, eine gemeinsame Ebene zu finden, wenn Menschen so eine Aussage tätigen. Da steckt gar nicht immer Boshaftigkeit oder so dahinter. Das ist manchmal einfach nur Überforderung oder Hilflosigkeit und der Versuch, da irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden.
Sagen. Ja. Aber viele empfinden das als Bagatellisieren. Geht Ihnen das auch so?
Ja, zum Teil. Aber wie gesagt, ich glaube, ich stecke zu sehr da drin, dass ich auch versuche, mich in andere hinein zu versetzen durch meine Ausbildung und so, dass ich nehme selten noch Sachen persönlich. Also vielleicht ist das auch diese Weisheit, die man mit zunehmendem Alter immer mehr bekommt.
Dass, ja, da ist sie die Lebensmitte.
Ja, das ist wunderschön. Also ich genieße das, ich feiere das. Ich fühle mich freier denn je und mehr bei mir angekommen denn je. Ich finde das wunderschön. Aber ich glaube, deswegen ist das etwas, was mich nicht mehr so piekst. Ich vergleiche mich nicht mehr. Ich finde diesen Vergleich, wir sind alle wie Blumen, die einzeln wunderschön sind, aber in der Summe noch mehr leuchten, das trifft meine Lebenshaltung. Ich habe keinen Bedarf, mich mit anderen zu messen, weil niemand gleich ist. Und ich empfinde das als etwas Positives. Und wenn mir dann jemand so gegenübertritt, dann ist das etwas, wo ich wirklich versuche, mir zu denken, ja, wachs noch ein bisschen.
Ja. Glauben Sie, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz bei der Lebensmitte bleiben, Sie hätten Erkenntnisstufen überspringen können? Kann man da hinkommen, auch in jüngeren Jahren? Oder ist das wirklich der Merit sozusagen der Lebensmitte?
Also ich glaube, man kann sich viele Umwege und Kämpfe aus falscher Scham und überirdischem Perfektionsanspruch, wie ich es gemacht habe, ersparen, wenn man früher durch irgendeinen glücklichen Zufall auf gewisse Themen gebracht wird. Wenn ich das früher gewusst hätte, deswegen ist mir das ja auch so wichtig, in diesem Bereich aufzuklären, dann wäre mir ganz sicher, wie vielen anderen, viel erspart geblieben. Aber ich glaube, diese Lebenserfahrung, die kann niemand abkürzen.
Nee.
Und die machen wir auf unterschiedlichste Art und Weise.
Aber gut für uns.
Ja, absolut. Und ich wünsche mir auch mein ganzes Leben lang neugierig zu bleiben und dazu zu lernen. Und mein 70-jähriges Ich würde jetzt wahrscheinlich über mich jetzt lächeln, genauso wie ich darüber lächle, wie manche 20- oder 30-Jährige davon reden, irgendwie, wie sie zu sich selber finden. Also das ist für ihre Altersgruppe dann genauso, wie sie das empfinden. Aber es ist halt oftmals sehr hochnäsig rübergebracht, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und da kann jeder, der älter ist und schon einen anderen Weg gemacht hat, dann eben wirklich auch ein bisschen
sich
anders
freuen.
Ja, ein bisschen anders drauf gucken und aber auch bitte liebenswert dabei bleiben, weil es auch irgendwie normal ist, dass man selber bei neuen Erkenntnissen dann sich so gut fühlt, weil man da Lösungen für sich gefunden hat. Da sind wir dann gleich wieder bei gegenseitiger Wertschätzung und Respekt.
Absolut, genau.
Aber ich glaube, was die Gelassenheit und die Weisheit angeht, da kann uns keiner eine Abkürzung geben und die brauchen wir auch nicht, weil das ja auch was Wunderschönes ist, dieser ganze Prozess. Also so empfinde ich es jedenfalls.
Mehr kann nicht kommen. Ich danke Ihnen, Frau Andreas, für Ihr Kommen und für das Erzählen Ihrer Geschichte und Ihrer Sicht auf die Welt und wie Sie das für sich klargezogen haben, wie es sich für Sie besser anfühlen kann.
Ja, vielen Dank für diese Möglichkeit, dieses Thema dann eben auf dieser Bühne, sage ich mal, dann noch wieder an viele, viele Menschen heranzutragen. Und es geht eben auch gar nicht darum, Hochsensibilität ist keine Einbahnstraße. Es geht ja nicht darum, dass wir nur wichtig sein wollen, sondern wenn wir uns gegenseitig besser verstehen, gerade auch Beziehungen mit Hochsensiblen und Normalsensiblen, dass man da anders miteinander umgehen kann.
Ich danke Ihnen, ich danke euch fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Feedback zum Podcast als Ganzes oder auch über einzelne Folgen, zum Beispiel in den Spotify-Kommentaren oder auch direkt an uns mit Wünschen an podcast@brigitte.de. Verteilt auch sehr gern Sternchen für unseren Gesamtauftritt bei Spotify oder Apple Podcast oder anderswo. Das verschafft der Lebensmitte und ihren Themen immer mehr Sichtbarkeit. Nächste Woche ist Diana wieder dran. Bis dahin viele Grüße aus der Mitte des Lebens und tschüss nochmal, Frau Andres.
Ja, tschüss.